Guten Morgen miteinander. Ich gehe gerade eins weiter. Immanuel, Gott mit uns. Ihr müsst keine Angst haben, das ist noch keine Alterserscheinung bei mir. Ich weiss schon, dass noch nicht Weihnachten ist. Kommt zwar gleich, aber wenn Gott mit uns ist, wenn Jesus Christus mit uns ist, dann ist das schön. Jeden Tag vom Jahr. Jesus hat das ja auch verheißen am Ende vom Matthäus-Evangelium. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und darum kann man eigentlich über das immer predigen. Klar, es kommt im Zusammenhang mit Weihnacht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und im Matthäus-Evangelium, der wird das wiederholt und dort steht dann noch, das heisst übersetzt, Gott mit uns. Ja, wo Jesus auf die Erde gekommen ist, seht ihr, ist Gott wirklich mit uns, spätestens nachher ab Pfingsten, ab dem Pfingstfest, die Ausgießung vom Heiligen Geist. Und ich werde gleich einen Text lesen aus dem Alten Testament. Im 2. Samuel Kapitel 7, Verse 1 bis 11. Ein Abschnitt, wo Gott durch den Prophet Nathan zum König David redet und wo ganz deutlich wird, wie Gott eigentlich alles macht und der Handelnde ist. Wir lesen 2. Samuel 7. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsumher, da sprach der König zu dem Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zum König, geh hin und tue alles, was dir am Herzen liegt, denn der Herr ist mit dir. Aber es geschah in derselben Nacht, da erging das Wort des Herrn an Nathan so, geh hin, und rede zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr. Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Wo ich auch immer umherzog mit allen Kindern Israels, habe ich auch jemals ein Wort geredet zu einem der Stammeshäupter Israels, denen ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt, warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz? So spricht nun zu meinem Knecht David, so spricht der Herr der Heerscharen, ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk, über Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen, wie zuvor, seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe. Und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Das ist ganz ein interessanter Text, wo Gott wirklich zeigt, er ist der, der handelt, der macht. Und das sind eigentlich jetzt meine drei Punkte. Das erste, unsere Absichten. Wir sehen mal im König David seine Absichten. Und wir haben hoffentlich auch Absichten im Leben oder Ziel. Aber der zweite Punkt, Gottes Sichtweise, die deckt sich hier nicht mit den Absichten von David. Und der dritte Punkt, geborgen in ihm, in dem Gott, der mit uns ist. Der David hat trotzdem dürfen geborgen sein in seinem Gott, Auch wenn jetzt da für einmal seine Absichten sich nicht gerade deckt haben mit dem Plan Gottes. Der David hat es übrigens akzeptiert. Und das zeigt Demut und Grösse. Zuerst unsere Absichten. Der David will Gott ein Haus bauen. Und jetzt weiss ich nicht, was deine Absichten sind im Leben mit Gott. Was willst du für Gott machen? Wenn man jung ist, fragt man sich das sehr oft, oder? Was ist Gottes Wille für mein Leben? Und manchmal tut man sich sogar schwer damit. Irgendwie, wie finde ich jetzt das raus? Wie soll ich herausfinden, was Gottes Wille für mein Leben ist? Im Prinzip ganz einfach, lies die Bibel und mach, was du daraus verstehst. Mach einfach das. Bist treu. Gang vorwärts. Wenn es nicht recht ist, sagt es Gott schon, stoppt dich schon. Wenn es gut ist, schenkt er es gelingen, kommt schon gut. Und irgendwie hat der David müssen lernen, demütig anzunehmen, dass Gott vielleicht ein bisschen andere Absichten hat als er. An seiner Absicht, Gottes Haus zu bauen, gibt es überhaupt nichts zu kritisieren. Das ist eine gute Absicht. Ein Ehrenplatz für Gott. Eine Anbetungsstätte. Hey, nochmal, ich wohne in einem Palast und die Bundeslade Gottes immer noch unter diesen Teppichen, unter dem Zelt. Geht doch nicht. Ist ein guter Gedanke, den der David hat. Circa 500 Jahre später sagt der Prophet Haggai, oder sagt der Prophet Haggai zum Volk, ist es für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus, der Tempel, in Trümmern liegt? Sie kommen zurück von der babylonischen Gefangenschaft. Jerusalem liegt in Trümmern, der Tempel auch, und sie bauen zuerst ihre Häuser auf. Das ist ganz normal, man muss ja wohnen können. Aber mittlerweile sind die Häuser offenbar sehr schön ausgestattet. In euren getäfelten Häusern, jetzt ist doch alles zu Weg. Innenausbau ist auch fertig. Und das Haus Gottes lässt er einfach in Trümmern liegen. Geht doch nicht. Also die Idee von David ist schon gut. Die Absicht ist gut, was ist denn falsch? Wahrscheinlich das. Es ist einfach noch nicht Zeit. Es ist nicht genau nach Gottes Willen. Gott will das gar noch nicht. Falsch ist im Davids Gedanken nicht, aber der Zeitpunkt ist nicht gekommen. Und so sehr wir der David hoffentlich auch achten und schätzen, er ist nicht der richtige Mann dafür. Gott hat ihm das gesagt. Er hat gesagt, schau David, das Wort des Herrn, er ging an mich, jetzt redet David selber im 2. Chronikbuch, und er sprach, du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus bauen, weil du so viel Blut vor mir auf die Erde vergossen hast. Gott sprach zu mir, du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Aha, Gott hat einen Grund, warum er das zurückstellt. Und so können auch wir manchmal falsch liegen mit guten Absichten. Das ist möglich, dass wir gute Absichten haben, aber irgendwo ist es noch nicht dran. Gott ist auch nicht unbedingt dafür, dass wir einfach einen riesen Haufen Aktivitäten aneinander reihen. Nicht unbedingt. Es geht auch nicht darum, dass wir uns mit irgendetwas ein Denkmal setzen. Es geht einfach darum, dass wir treu sind. Und das ist auch um David darum gegangen eigentlich. Dass wir dankbar sind in erster Linie für die Rettung, die wir dürfen haben und dass wir aus dieser Dankbarkeit heraus Liebeswerk tun. Ja, Liebeswerk für unsere Nächsten. Das muss man nicht einmal gross merken. Es darf einfach von Herzen passieren. Und auch ganz ohne Lärm. Das macht nichts. Es braucht Demut. Wenn man eine grosse Idee hat und das Gefühl hat, das möchte ich jetzt für Gott machen und das wäre doch etwas Gutes und es wäre etwas Gutes. Und dann sagt dein Gott irgendwie, nein, ist nicht dran. Und dann musst du deine gute Idee beerdigen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man etwas aufgeben muss, was man vielleicht gern hat gemacht. Und der David hat sich das vom Nathan sagen. Ist nicht an deiner Zeit jetzt. Das zu machen. Und dann sagt Gott etwas ganz Verrücktes noch. Du musst mir kein Haus bauen, ich baue dir ein Haus. Ganz verrückt. Wir sehen das noch. Kommen kurz darauf zurück. Der David hat dafür dürfen, das Material bereitstellen für einen Tempel. Und wenn ihr lesen im 1. Chronik 28, was der David alles bereitgestellt hat, der hat das grosszügig gemacht. Gold und Silber und Holz und Stein und wahnsinnig, was er bereit gemacht hat. Sogar sämtliche Pläne hat er gemacht und lassen zeichnen. Und gesagt, was dazugehört. Der Salomo hat es nachher dürfen ausführen. Und heute redet man vom Tempel Salomos. Oder der salomonische Tempel. Er hat quasi die Ehre. Man redet nicht vom David seinem Tempel. Dafür ist das berühmteste Hotel zu Jerusalem, das King David Hotel. Das ist auch etwas für David. Es braucht auch Demut, eine grosse Idee nach Gottes Willen wirklich zu verwirklichen und die Ehre Gott überlassen. Es gibt grosse Männer Gottes, die Grosses erreicht haben und die einfach dankbar sind, dass Gott sie so geführt hat. Gott hat es gemacht. Gott ist der, der handelt. Er sagt hier an David, ich bin der, der dir Ruhe hat gegeben von all deinen Finden ringsum. Ich habe die Finden vertrieben. Und der David hat einfach dürfen staunen, wie Gott ihn geführt hat. Jetzt, wenn wir selber ein grosses Werk machen und niemand sagt Danke, dann ist es manchmal vielleicht nicht ganz leicht zu verdauen. Es gibt am Fernsehen eine Sendung, ist mir letztens in den Sinn gekommen, ich schaue sie nie. Die heisst Glanz und Gloria. Und da redet man über berühmte Leute. Also wenn du etwas Gutes gemacht hast, dann tust du doch gerne ein bisschen glänzen, oder? Das wäre doch noch schön, ja. Ja, eigentlich sollen wir nur Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit unserem Gott. Auf diesen Vers kommen wir noch am Schluss der Predigt. Gott schenkt das Gelingen, er ist der, der handelt. Und das führt mich zum zweiten Punkt, zu Gottes Sichtweise. Eben, Immanuel, er ist bei uns. Aber er ist auch der Handel und er bestimmt Ort und Zeit und wir sollen das besser ihm überlassen. Ich lese schnell die Verse 6 oder Anfang vom Vers 7 noch einmal. Denn ich, sagt Gott durch Nathan, habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag. Sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen, wo ich auch immer umherzog mit allen Kindern Israels. Ja, nie verlangt, baut mir ein Haus aus Zedernholz. Ich wollte mit euch sein. Ein Haus aus Zedernholz in der Wüste umtragen, das wäre nicht so einfach gewesen. Dann habe ich das Zelt vorgezogen. Dann bin ich dafür mit euch gewesen. Das ist Gott. Er will mit uns sein. Das ist ganz fantastisch. Auch wenn er geführt hat, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Wenn nun mein Engel vor dir hergeht und dich zu den Amoritern, Hethitern, Pheresitern, Kanaanitern, Hevitern und Jebusitern bringt und ich sie vertilge. Also wenn der Engel von Gott vor dir herzieht. Wenn du wirklich auf dem Weg bist mit Gott und er diesen Weg bereitet, dann heisst es nicht, dass du keinen Finden wirst begegnen. Da sind plötzlich starke Finden im Weg gestanden. Die wären eigentlich stärker gewesen, einige von denen, als das Volk Israel selber. Aber Gott sagt, ich habe sie vor dir vertilgt. Du hättest es alleine geschafft. Gang den Weg mit Gott. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, ist es eigentlich normal ab und zu. Wir müssen einfach lernen, ihm nachfolgen und vertrauen, dass er seinen Engel vor uns her schickt. Es gibt eine ganz schöne Stelle im 5. Buch Mose am Anfang, im Kapitel 4. Ich lese mal ab Vers 34. Schön, wie Gott das da hier sagt. Hat je ein Gott versucht, hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem anderen Volk herauszunehmen, durch Prüfungen, durch Zeichen, durch Wunder, durch Kampf und durch eine mächtige Hand und durch einen ausgestreckten Arm und durch furchterregende große Taten, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch in Ägypten getan hat, vor deinen Augen. Dir ist es gezeigt worden, damit du erkennst, dass der Herr Gott ist und keiner sonst als er allein. Er hat dich vom Himmel her seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen, und auf Erden hat er dir sein großes Feuer gezeigt, und du hast seine Worte mitten aus dem Feuer gehört. Kann man im 2. Mose 19 noch lesen. Wo Gott Mose die 10 Gebote gegeben hat, der Mose das Volk versammelt hat um einen Berg, aber längt der Berg nicht an, der ist heilig, und plötzlich hat es gefeuert auf dem Berg oben und der Rauchwolken ist gegen den Himmel gestiegen. Und man hat Gottes Stimme rausgehört. Das muss eindrücklich sein dort. Gott hat sich seinem Volk offenbart. Und dann lese ich weiter ab Vers 39, das können wir jetzt hier eigentlich auch mitlesen. So sollst du nun heute erkennen und es dir zu Herzen nehmen, dass der Herr, der alleinige Gott ist, oben im Himmel und unten auf Erden und keiner sonst. Darum halte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht und damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt für alle Zeiten. Das ist ganz ein interessanter Aufruf. Halt dich an meine Gebote, damit es dir gut geht. Gott sorgt für sein Volk. Du sollst es erkennen und es dir zu Herzen nehmen. Nimm dir das Herz. Gottes Gebot sei gut. Er sorgt für sein Volk. Er hat ihm die 10 Gebote gegeben. Und ich denke, oder nein, ich bin überzeugt, es ist noch heute die beste Lebensgrundlage für die Menschen untereinander. Die 10 Gebote. Es gibt übrigens selten irgendwo juristische Grundgesetze, die nicht irgendwie Bezug haben auf die 10 Gebote, ob sie es wollen oder nicht. Nicht töten, gilt einfach als gut. Nicht Ehe brechen, das sieht man heute auch ein bisschen anders. Kein falsches Zeugnis reden. Stell dir vor, du würdest in einer Welt leben, in einer Arbeitswelt, wo es kein Mobbing gibt. Alle sind nicht so nah. Hey, das wäre schon schön. Und niemand würde dich beneiden und du selber müsstest auch keinen beneiden, weil es ihm so viel besser geht. Ich durfte gestern ein Auto brauchen von meinem Sohn. Er hat 2. Eins ganz kleines und das ganz kleine durfte ich brauchen. Und das ist schon noch lustig, mal mit so einem ganz kleinen Auto oder so fahren. Und ich habe gedacht, hoffentlich geht es ihm das im Geschäft gleich mal ein bisschen besser. Als er ein Bentley Cabriolet als 2. Auto hat oder so. Ja. Die 10 Gebote sind sensationell gut. Das ist unglaublich. In der Pubertät ist mir das eine oder andere schon ein bisschen vorgekommen. Oh, schon wieder ein Verbot, ja. Nein, es sind Gebote, es sind Leitplanken für unser Leben, damit es gelingen kann. Es ist eine Grundlage, die uns helfen will. Und jetzt leben wir in einer Welt, wo alles von diesen Geboten verwässert und sogar zerstört wird. Man will alles abschaffen. Irgendwie muss Gott völlig aus der Gesellschaft verbannt werden. Und ich habe das Gefühl, wenn man das macht und bewusst die Gebote übertritt oder die gelten nicht mehr und Gott hat sowieso nichts mehr zu sagen, dann zerstört sich die Gesellschaft selber. Und irgendwie ist Europa und der ganze Westen dran, Gott abzuschaffen und in dem sind sie eigentlich dran, an diesem Experiment zugrunde zu gehen. Und irgendwie dürfen sie mit einem Gesetz in der Politik. Sie wissen eigentlich nicht mehr was. Und auch wenn ich jetzt nach Amerika schaue, also wieso will jetzt der Trump schon wieder? Ist doch alt genug, dürfte doch jetzt an einem anderen Platz machen. Ob man ihn gut findet oder nicht, ist überhaupt nicht die Frage, aber warum gibt es Leute, die einfach nicht loslassen können? Und haben das Gefühl, nur wenn ich komme, kommt es gut. Nein, wenn wir nach Gott leben, dann kommt es gut. Wenn wir nach diesen Geboten uns ausrichten, dann kommt es gut. Menschen sollten einsehen, dass es ohne Gott nicht geht. Und darum gefällt mir der 2. Samuel 7 so gut. Ich zitiere nur mal, zitieren, was wir gelesen haben. Und noch etwas darüber aus, bis zum Vers 15 oder 16. Gott sagt, ich bin in einem Zelt mit euch umeinandergezogen. Ich habe dich, David, von der weit hinter den Schafen geholt. Gott hätte noch etwas mehr Erklärungen geben können. Machst du dich besinnen? dass die eigene Vater die nicht einmal gerufen hat, wo es darum gegangen ist, aus seinen Söhnen König auszulesen. Weil er gedacht hat, der ist eh noch zu jung. Sicher nicht der. Aber genau der hat Gott wollen. Ich wollte ihn wollen und ich habe ihn dort vorgeholt. Ich habe ihn als Fürst über mein Volk Israel gesetzt. Ich war überall mit dir, wo du hast durchgehen musst. Ich habe deine Finde vor dir vertrieben. Ich habe dir einen grossen Namen gemacht, hast du nicht selber gemacht. Ich werde dem Volk Israel einen Ort bereiten und es einpflanzen. Ich habe dir Ruhe gegeben vor all deinen Finden ringsum. Dein Sohn nach dir soll meinem Namen ein Haus bauen. Ich werde den Thron von seinem Königreich auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, er soll mein Sohn sein. Meine Gnade soll nicht vor ihm weichen. Und dein Haus und dein Königreich soll ewigen Bestand haben. Mit anderen Worten, ich baue dir ein Haus. Dein Königreich wird ewigen Bestand haben. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Das ist alles das, Kapitel 7, 1 bis 16. Enorm! Eigentlich, denke ich, ist sich der David nach dieser Aufzählung recht klein vorgekommen. Eigentlich wahr. Gott hat alles gemacht. Gott hat alles gemacht. Ist noch interessant. Am David sein Thron soll auf ewig feststehen. Der Salomo will er auch segnen, jawohl, ganz genau. Und irgendwann ist der Samuel so weit von Gott weggekommen, dass Gott gesagt hat, ich nehme dein Königreich von dir weg. Und nach dem Salomo ist schon geteilt worden. Und wenn wir Gott gehen, Geschlechtsregister von Jesus nachlesen, dann merkt man plötzlich, im Matthäus geht es zurück, glaube ich, bis auf den Abraham. Und der geht es über Salomo, David und so weiter. Die kommen dort vor. Fährt aber mit dem Josef an. Und im Lukas ist das Geschlechtsregister offensichtlich von der Maria. Interessanterweise kommt im Geschlechtsregister von der Maria der David auch vor. Aber nach dem David nimmt der Salomo der Nathan, anderer Sohn. Dort ist plötzlich neben Salomo seiner Linie durch. David sein Thron hat Bestand gehabt. Salomo seine nicht. Das ist noch interessant. Und nach dieser gewaltigen Aufzählung hier in diesem Kapitel 7 merken wir einfach, Gott macht alles. Und wir sollten es zu Herzen nehmen, dass er das ist, was es macht. Und wenn wir das so anschauen, was Gott für sein Volk gemacht hat, dann bin ich immer wieder erstaunt. Die 10 Gebote, die wirklich einfach das Beste sind, was du im Leben haben. Das ist sensationell. Oder nachher die Wolken und die Feuersäulen. Und da merke ich schon, auch wir Menschen, wir sind manchmal schon komisch. Ich habe es vielleicht auch schon gesagt, oder? Wenn wir manchmal, ja vorhin erwähnt, die Jungen möchten gerne wissen, wie erkenne Gottes Willen, wäre doch schön, wenn immer so ein Wölkchen mir würde zeigen, wenn ich da bleiben soll, wenn ich weitergehen soll, wo es durchgeht, nachts sogar ein bisschen, ja, ein leuchtendes Wölkchen, dass man so sieht, dann wüsste ich es, oder der wäre kein Zweifel mehr. Aber wisst ihr was, wir würden reklamieren. Was? Schon wieder geht es weiter. Jetzt wäre es doch hier so schön, so können wir nicht ein bisschen bleiben. Oder warum bleiben wir jetzt so lange an diesem Ort? Hier passt es mir nicht mehr. Ich werde endlich weiter, aber die Wolkensäule ist nicht weiter. Hey, sie müssen bleiben. Wir hätten viel Grund zum Reklamieren. Wir sind einfach eigenartige Menschen. Aber sie haben dieser Wolke noch dürfen. Die hat sie geführt. 40 Jahre lang. Und 40 Jahre lang hat es Manna gegeben. Das muss ja eine sensationelle Speise gewesen sein. Ich weiss nicht, wer von euch Ernährungsberater ist. Aber wenn ihr in solchen Kügelchen einfach sämtliche Vitamine und Spurenelemente habt, die ihr für 40 Jahre lang braucht, das ist schon gut. Aber wir haben reklamiert, wow, jeden Tag das Gleiche. Geht einem mit der Zeit ein bisschen aufs Gäder. He? Oder wie macht ihr Andacht? Jeden Tag. Oder kommt es halb vor, ja, heute lese ich 3 Kapitel, dann längst für die nächsten 5 Tage. Nein, dann wird es stinkend, hat es geheissen, wenn man zu viel hat gesammelt hat. Das geht nicht. Du musst jeden Tag die Portion nehmen. Dass du die Kraft hast für einen Tag. Am Samstag darfst du es wehnen. Sie haben das dürfen am Freitag, am Sabbat hat es nichts gegeben. Ja, dann haben sie sich vielleicht auch zusammen getroffen wie mir. Aber eben, Menschen sind manchmal schwierig. Oder wenn Gott plötzlich Wasser hat gegeben in der Wüste, stell dir mal vor, dass sie, man ist nicht ganz sicher, mindestens 600'000 Leute, vielleicht 2 Millionen. Irgendwo dazwischen bewegt sich das. Ja, da brauchst du jetzt nicht ein Hähnchen für 2 Millionen Leute. Du, da muss der Wasser kommen. Hey, 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 stell dir mal vor. Über 1 Million Leute tränken und das Vieh. Das muss sprudeln. Da kommt etwas. Ja, manchmal ist ein bisschen spät. Hätten wir schon wieder reklamiert, ich schon. Ja, Durst. Mann, nicht mehr. Das war schwer. Aber Gott hat es dir schon gegeben, wenn es dir nachher war. Und genug. Aber wir, ja, gut, eben. Gottes Zeit ist nicht immer unsere Zeit. Auch beim David nicht gewesen. Und der David war demütig genug, für das akzeptieren. Aber Gott handelt und er macht schon recht. Und jetzt, in unserer heutigen Zeit, ist sein Volk und ganz, der ganze Westen, die halbe Welt, eigentlich dabei zu sagen, es geht ohne Gott viel besser. Wir können selber, wir sind gut. Die Israeliten könnten sagen, schaut mal, wir haben die meisten Nobelpreisträger, was wir aus diesem Land gemacht haben, in diesen paar Jahrzehnten, wo wir jetzt drinnen sind. Wir sind weltführend in der Informatik und so weiter. Ja, stimmt schon, sie sind gut. Gott hilft ihnen. Was wir erreichen, erreichen wir mit Gott. Und darum ist für mich das Kapitel so trostreich, wo man einfach sieht, Gott handelt, Gott führt. Wir müssen aufpassen, dass wir wirklich Gott nachfolgen. Auch wenn die Wolke bleibt stehen und es mal eine Zeit vor Ruhe ist und nicht viel läuft. Und auch wenn es mal schon wieder geht. Und eigentlich wollen wir jetzt ein bisschen Ruhe. Nein, jetzt musst du noch das machen. Okay. Gott mit Ehrfurcht begegnen. Oder so, wie es halt auch in der Sprüche steht. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also, tu es nicht falsch auslegen. Brauch deinen Verstand schon. Aber du kannst dich nicht bis hinten raus auf deinen Verstand verlassen. Das spielt er manchmal Streiche. Erkenne ihn, die Herr, auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Ja, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Ich denke, das ist dran. Das ist auch in unserer Gemeinde dran, wir haben es am Anfang schon gehört. Und abschließen möchte ich gerne mit 3 Versen. Das ist der 3. Punkt, geborgen in ihm. Einfach 3 Bibelverse. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Wir sind Diener von Christus. Das ist wichtig. Ich bin nicht Diener von einer politischen Partei. Ich bin auch nicht Diener von einer politischen aktuellen Frage jetzt gerade. Ich bin auch nicht Diener von irgendetwas, was mir persönlich schambar wichtig ist. Das kann es ja sein. Aber Diener bin ich von Christus. Und der Haushalter von diesen Geheimnissen hier. Mit anderen Worten, was ich daraus verstehe, das darf ich weiter sagen. Und was ich noch nicht verstehe, da wird mir Gott schon mal irgendwann eine Offenbarung schenken, ein bisschen Erleuchtung. In einer Bibelstunde, wenn ich selber Andacht mache, in einem Kommentar, den ich beiziehe, irgendwie verstehe ich wieder etwas mehr. Der Herr Maron hat mal gesagt, wenn ich die Bibel lese, mache ich überall ein Fragezeichen, wo ich eben noch Fragen habe. Und am Schluss mit 80 hat er können sagen, jetzt habe ich die Bibel so manchmal gelesen, wie ich Jahr alt bin. 80 Mal. Und ein paar von diesen Fragezeichen sind weniger. Es hat gäng noch, aber weniger. Ja, Gott führt so Schritt für Schritt. He? Haushalter von diesen Geheimnissen. Und wir sollen treu erfunden werden. Treu dem nachfolgen. Das ist gut. Und der, einer von den schönsten Versen. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Recht tun. Richte aus nach den 10 Geboten. Und nachher kommt eine wunderschöne Formulierung. He? Liebe üben. Bist du noch am Üben? Ich schon. Für das hat Gott einem ja einen Ehepartner gegeben, in der Regel. Den kannst du üben, ja. Ist nicht immer einfach nur leicht. Aber der Alben schon wieder, ja. Aber Liebe üben, untereinander, das ist auch nicht immer leicht. Auch da in der Gemeinde ist nicht immer leicht. Du kannst üben. In der Liebe sollen wir einfach üben. Und wenn wir feststellen, oh, 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 jetzt, da habe ich versagt dem gegenüber. Dann musst du es wieder gut machen. Dann darfst du wieder üben. Aufeinander zugehen, Liebe üben. Demütig wandeln mit unserem Gott. Und dann kommt noch der, der gefällt mir auch gut. Darum, weil wir eben so üben manchmal, legt ab allen Schmutz. Noch eine schöne Formulierung. Und allen Rest von Bosheit. Und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Ja, Schmutz ablegen, alle Rest von Bosheit. Ist noch interessant, dass das so steht. Ich habe einen deutschen Kabarettist gehört, der gesagt, es bleibt immer ein Rest. Wenn du dauernd Suppe ausessst, auch wenn es sauber ausessst, es bleibt ein Rest. Oder wenn du irgendeine Schachtel hast und du räumst Zeug raus, am Schluss hast du noch Staub drin. Oder es ist immer ein Rest. Und wenn der Herr Meier zum Herrn Müller sagt, du bist ein blöder Löw, und dann merkt er, jetzt habe ich etwas Dummes gesagt, dann sagt er, oh, es tut mir leid, ich nehme es zurück. Es bleibt ein Rest. Ja, dann wird es dann eben ein kleiner ungeschickter Rest. Der andere ist beleidigt, jetzt hast du es gemacht. Und jetzt bleibt der Rest. Und der kämpft mit dem Rest. Oh, ist mir einer nach Karre gefahren. Entweder wirst du verrückt, oder je nach Charakter kannst du auch sagen, vielleicht hat er auch schon recht gehabt, ich habe etwas Dummes gemacht. Und dann hast du ein Problem. Und jetzt tut die Bibel auf ermuntern, allen Schmutz und jeden Rest von Bosheit ablegen. Und darum bleiben wir bei dem, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir, ist auch wieder interessant, fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Der David hat es vorgelebt, Fehler hat er auch gemacht, wie wir auch. Aber er hatte Demut, Gott um Vergebung zu bitten, das zu tun, was Gott von ihm verlangt, sich seinem Willen zu beugen. Und das wollen wir auch tun. Ich will noch beten. Ja, Vater im Himmel, danke, dass wir manchmal gute Ideen haben. Lass uns erkennen, ob das auch vor dir das Richtige ist. Danke, dass du uns führst, dass du uns vorangehst, dass wenn wir treu sind, dass du uns den Weg schon zeigst. Danke von ganzem Herzen, dass du uns kannst zeigen, wie wertvoll und gut die 10 Gebote sind, dein Wort überhaupt ist. Dass es unsere Grundlage ist im Leben, dass wir mit dir dürfen leben. Und dass wir dürfen alles ablegen, was im Weg steht. Mögest du uns helfen dabei, du tust das. Hab Lob und Dank, dass du uns kannst reinwaschen. Amen.